herzlich willkommen. Ich bin's wieder, Petra Russo, euer Host zu How to Baby. Die Folge 128, ein mir am Herzen liegendes Thema, das leider Gottes sehr modern geworden ist in den letzten Wochen, aber eigentlich mich jetzt in meiner gesamten Beruflichkeit auch begleitet. Kinderschutz, ja, diese Thematik ist etwa, ich würde sagen, so alt wie die Menschheit selbst. Kinder, die Kinderrechte haben, noch nicht einmal allzu lange und die leider Gottes aber immer wieder einen Schutz brauchen, weil offenbar es weltweit zu Initiativen kommt, respektive zu Gewalttätigkeiten, die erst langsam oder viel zu spät aufgedeckt werden. Meine Gesprächspartnerin heute ist wieder die von letzter Woche bekannte Universitätsprofessor Primaria Dr. Jutta Falger. Sie ist ihres Zeichens auch für den Kinderschutz schon vor Jahren aufgetreten. Und mit ihr werde ich heute mal sprechen, was ist eigentlich Gewalt etc. Und ich sage danke, dass wir wieder zu Gast sein dürfen, liebe Frau Professor Falger. Lassen Sie uns diesem sehr, sehr wichtigen, sehr, sehr ernsten Thema jetzt Raum geben. Ich habe es gesagt, was ist Gewalt? Ab wann beginnt sie? Wo hört sie auf? Was stellt man sich darunter vor?
Ja, also der Begriff der Gewalt bedeutet ja immer, dass es um das Thema Macht geht. Also es geht um Machtmissbrauch, es geht um Machtausübung und Unterdrückung eines anderen Menschen. Und besonders dramatisch ist diese Gewalt dann, wenn sie gegen einen Minderjährigen geht, der in einem kognitiven, sozialen oder wie auch immer gearteten Abhängigkeitsverhältnis zur machtausübenden Person steht.
Sprich, die Kinder, ihren Eltern, Großeltern, Betreuungspersonen, Lehrern, Kindergärtnern etc.
gegenüber. Ganz genau.
Ja. Jetzt haben wir, ich habe es gesagt, noch nicht allzu lange diese doch politisch manifestiert die Konvention über die Rechte des Kindes. Ist es 1989?
Ja.
Erinnere ich mich da richtig?
Ja.
Kinderrechtskonvention, wir haben sehr viele Initiativen etc. Warum kommt es nichtsdestotrotz nach wie vor im Alltag immer wieder zu Überschreitungen der Eltern? Das sieht man ja auch, wenn man draußen ist, die sich nichts dabei denken, ihre Kinder anzubrüllen, das ist das Mindeste.
Ja.
Oder ihre Kinder, wenn sie selbst gestresst sind, auch körperlich zu maßregeln.
Ja.
Wo beginnt denn die eigentliche Aufmerksamkeitsschwelle, die wir alle als Bevölkerung in uns tragen sollten?
Also ich denke, dass durch die gesetzliche Grundlage eine sehr gute Voraussetzung geschaffen wurde, dass uns das Thema Gewalt beziehungsweise umgekehrt das Thema Gewaltverbot in der Erziehung bewusst werden kann und bewusst wird. Denn bis Ende der 90er Jahre war ja Gewalt in der Erziehung sogar etwas, das im Gesetz auch drinnen gestanden ist und einen möglichen Raum gehabt hat. Also man konnte die körperliche Züchtigung einsetzen, auch per Gesetz, solange es jetzt keine körperlichen Spuren hinterlassen hat. Und es war als eine Möglichkeit der Erziehung sogar, also quasi im Gesetz verankert.
Eine veritable Strafform.
Eine veritable Strafe und
kommt natürlich auch aus einer ganz bitteren Zeit,
ja.
Gerade in Deutschland und Österreich. Aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt seit 1989, 90 einen gewissen Fokus darauf. Ja. Jetzt geht es nicht nur darum, dass es natürlich bei häuslicher Gewalt, das heißt, die Eltern schlagen ihre Kinder, die Eltern misshandeln ihre Kinder, die Eltern kümmern sich nicht genug. Das sind alles die Dinge, die klar sind. Aber mir geht es auch in erster Linie darum, Frau Professor Falger, zu sagen, wie viel, Sie haben ja die Statistik auch in Ihrer Expertise, wie viel wird denn das nach wie vor in Österreich wahrgenommen? Wir haben ja einen unglaublichen Prozentsatz an doch Opfern.
Ja, also es ist wirklich erschütternd, dass egal, ob diese Studien auf europäischer Ebene sind oder auch nur auf Österreich bezogene Ebenen sind oder ob es sich jetzt um lokale Umfragen handelt. Man kann sagen, 25-30% der Österreicherinnen geben an, in ihrer Kindheit Gewalt erfahren zu haben. Und das ist schon eine sehr große Zahl, die sehr eindrücklich ist. Natürlich unterschiedliche Ursachen hat,
ja.
Natürlich auch sozioökonomische Ursachen mit sich trägt, aber diese Zahl steht weiterhin im Raum und das, was es braucht, ist ganz viel Aufklärung, dass es eine Gesetzesübertretung ist, so wie wenn ich zu schnell fahre und erwischt werde dabei sozusagen. Ja. Es ist eine strafbare gesetzliche Handlung, wenn ich Gewalt gegenüber meinem Kind ausübe. Und das bedeutet nicht nur, dass ich mein Kind, wenn ich mein Kind schlage, sondern das bedeutet auch, wenn ich psychische Gewalt gegenüber meinem Kind ausübe. Also wenn ich es zum Beispiel in einen Raum sperre und nichts zu essen gebe oder wenn ich es beschimpfe oder entwerte oder zum Beispiel etwas, das jetzt mit dem Internet und mit den Medien natürlich auch aufgetreten ist, ein Bloßstellen von Kindern im Internet, ein despektierliches, abwertendes Fotografieren, Aufnehmen von Kindern und in eine Gruppe stellen zum Beispiel. Auch das sind Gewalttaten, die Eltern ihren Kindern gegenüber verüben.
Es ist nicht nur die Gewalttat per se, sondern es ist auch das Brechen des Rechts am Bild, das die Kinder ja haben, weil wenn die Babys abgebildet werden, wir wissen auch nicht, welche rechtlichen Konsequenzen das dann später mal, wenn die Kinder groß sind, haben wird. Ich rechne mit Sammelklagen weltweit, aber anderes Thema. Sie sprechen natürlich auch an diese unglaubliche Cyberproblematik der Kinderpornografie.
Ja.
Das wird ein eigener Podcast für alle, die da jetzt zuhören. Wir werden uns auch bald, nämlich gleich in den nächsten Folgen, damit befassen, worauf wir da achten müssen und welche Kriterien es vor allem im Multiversum der Kinderpornografie gibt. Das ist, glaube ich, die Höchststufe des Übertretens des Kinderschutzes. Gehen wir noch ein paar Schritte weiter zurück, liebe Frau Professor Falger. Aber Sie sagten, es sind 25% betroffen. Das ist die Zahl, die offen ist. Die Dunkelziffer ist noch bei weitem höher.
Ja.
Es beginnt dabei, dass Eltern überfordert sind. Wir wissen das vom Schütteltrauma. Das ist, glaube ich, uns allen das bekannteste Phänomen, wo Kinder mit Verletzungen dann in die Krankenhäuser kommen. Sie sind selbst Kinder- und Jugendärztin, wie wir wissen. Und welche körperlichen Anzeichen würden Sie denn bei der Erstdiagnostik identifizieren und sagen, ups, da stimmt was nicht?
Sie haben recht, es ist echt wirklich sehr schwierig, eine Zuordnung von körperlichen Malen zu Misshandlungen zu machen. Und vielleicht darf ich da noch ein bisschen ausholen. In der Medizin gibt es mittlerweile sehr große Forschungsgruppen aus den unterschiedlichen Fachgebieten, ob das jetzt die Gynäkologie ist oder die Orthopädie oder Unfalltraumatologie, die über Jahrzehnte schon versucht hat und sinnvollerweise und hilfreicherweise versucht hat, bestimmte Misshandlungsfolgen, die an einem Körper eines Kindes sichtbar sind, auch dann zuordnen zu können, dieser körperlichen Misshandlung.
Ja.
Also das heißt, dass unspezifische, ich sage jetzt mal blaue Flecken,
ja.
Das ist etwas sehr, sehr Unspezifisches, kann natürlich immer vorkommen, aber blaue Flecken an einer bestimmten Stelle, wo man sich denkt, wie kann sowas passieren, wenn man da über einen sehr langen Zeitraum Fälle sammelt und dann sieht, aha, das hatte immer einen Bezug zur Kindesmisshandlung, dann kann ich auch quasi ein gewisses Profiling oder einen gewissen Standard erstellen, wo ich sagen kann, na, da kann ich schon den Verdacht gewinnen, dass das jetzt nicht etwas ist, das durch normale Stürze des Kindes zustande gekommen ist.
Wird das dann dokumentiert in den Ambulanzen und in den Ordinationen?
Ja, also ich glaube, das, was passiert ist in den letzten Jahren, ist, dass das Thema Kindesmisshandlung, aber auch der Opferschutz, also das bedeutet Gewalt gegen Frauen in den Familien, und da sind ja die Kinder auch meistens mitbeteiligt oder auch Opfer von Gewalt, wenn Gewalt in der Familie herrscht, dass hier in den medizinischen Bereichen sehr große Aufklärungskampagnen stattgefunden haben. Wir wissen ja, oder das, was Standard ist, schon seit vielen Jahrzehnten, dass sogenannte Kinderschutzgruppen an allen Kinderabteilungen vorhanden sein müssen. Und das ist auch eine Möglichkeit für Eltern, für Mütter, die in Gewaltbeziehungen sind, die Angst um ihr Kind haben, nicht wissen, wohin sie gehen können, eine Möglichkeit, hier Schutz und Beratung und Sicherheit zu finden, ohne dass auch gleich eine Anzeige stattfinden muss.
Sie sprechen es an, es ist natürlich dann schon wirklich ein sehr hoher Level an Schutzmaßnahmen. Ich spreche von Frauenhäusern. Sie sind selbst Vizepräsidentin des Kinderschutzzentrums Die Möwe in Österreich, haben also dadurch natürlich auch ihre Expertise und ihre Fallbeispiele parat. Mir geht es darum, weiter zurückzugehen, weil ich glaube, Sie haben diese psychischen Beeinträchtigungen, wenn Kinder auch beobachten müssen, dass Gewalt in der Familie passiert, also zwischen Mama und Papa oder Mama und Mama, das sind ja auch schon manifeste Schädigungen, die dann weit ins Leben hineinreichen. Ja. Und wir wissen auch, dass wenn man Zeugin oder Betroffene von häuslicher und kindlicher Gewalt war, dass man dann selbst leider Gottes stärker dazu tendiert, es wieder weiterzuleben. Ja. Warum ist das so?
Weil man natürlich als Kind eine gewisse Normalität im Verhalten der Eltern annimmt. Das ist meine Norm, das ist meine Linie. Und wenn das, was ich als Kind erlebe, als Norm angenommen wird, dann ist es natürlich umso schwieriger als Erwachsener, als junger Erwachsener zu sagen, davon distanziere ich mich. Das ist natürlich etwas, das wir alle kennen. Ja.
Ja.
Und deshalb braucht es immer sehr niederschwellige, leicht zugängliche Möglichkeiten, dieses Hinterfragen, ist denn das, was ich selber erlebt habe, überhaupt normal? Da braucht es ganz niederschwellige Möglichkeiten, das hinterfragen zu dürfen. Und diese Möglichkeiten gibt es, denn es gibt sehr viele Beratungsstellen, es gibt sehr viele psychologische Dienste, die man anonymisiert anrufen kann, nachfragen kann, ob das quasi rechtens war, was man erlebt hat, ob das, was man ertragen musste, auch tatsächlich normal und angebracht war, oder ob das etwas ist, wogegen ich mich wehren kann, und ob es da Unterstützungsmöglichkeiten für mich gibt.
Aber wenn ich weiß es nicht, in 25 Jahren dann draufkomme, dass es nicht normal war, dass mich meine Eltern nicht wahrgenommen haben, dass ich eigentlich irgendwie gelebt habe, dann welche Möglichkeiten habe ich da noch?
Also wenn man erwachsen ist, dann gibt es natürlich die psychologischen Dienste, die man kontaktieren kann, die einen dann auch weiter beraten können. Ja. Und weil wir beim Thema Kinderschutz sind, da ist es wichtig zu wissen, und das nehmen auch manche Kinder tatsächlich in Anspruch, dass sie auch selber, auch als Kind bereits, Kinderschutzeinrichtungen wie zum Beispiel die Möwe anrufen können. Auch hier kann das Gespräch völlig anonymisiert stattfinden, um hier Unterstützung, Beratung, Schutz zu finden und einen gemeinsamen Plan oder einen gemeinsamen Buddy oder einen Freund zu finden, der einem hilft, aus dieser Situation herauszufinden.
Und die Geschichte nicht wiederholen zu lassen.
Ja, ganz genau.
Gibt es da schon Erfolgsraten? Sie haben sicherlich aufgrund dieser jahrelangen Erfahrung, dieser Kinderschutzinitiativen, ein bisschen ein Gefühl und ein Feedback von Betroffenen, die da begleitet wurden.
Ja, Zahlen kann ich Ihnen da leider nicht nennen. Aber das, was wir sehen, ist, dass die Kinderschutzzentren vor allem auch in Situationen, in denen wir retrospektiv dann gewusst haben, da kommt es zu einer Verdichtung, wie zum Beispiel in den Lockdown-Phasen, in den Covid-Phasen, dass da die Kinderschutzzentren einen deutlich größeren Zulauf gehabt haben und mehr hilfesuchende Kinder da waren. Und natürlich bestätigt sich auch der Bedarf an Unterstützung der Kinder, wie man sieht in dem zunehmenden Bedürfnis nach an Kinderschutzeinrichtungen und Kinderschutzzentren.
Ja. Melden sich die Kinder da alleine auch?
Teilweise ja. Ja, Kinder rufen bei uns an,
bei der
Möwe Hotline.
Ab welchem Alter kann das passieren?
Meistens sind so um die 10 Jahre
schon herum.
Ja, die auch anrufen und nach Unterstützung fragen, ihre Geschichte erzählen, was loswerden wollen, Beratung wollen.
Und wenn Sie jetzt als Ärztin mit dem Kind in Kommunikation sind, passiert es dann auch, dass die dann in der Ordination oder in der Ambulanz irgendetwas sagen, worauf Sie achten als Ärztin und sagen, hups, das ist jetzt ein Hilfeschrei?
Also da ist es so, dass in den Krankenanstalten oder in den Ordinationen ja oft leider der Zeitfaktor eine sehr maßgebende Größe im Kontakt zum Patienten ist. Und da ist es wichtig, dass durch Schulungen, Kinderschutzschulungen, den Ärzten, aber auch der Pflege klar gemacht wird, worauf muss ich denn im Verhalten des Kindes achten? Und was kann denn ein Hinweis darauf sein, dass die Beschwerden, die das Kind in eine Krankenhaus- oder Ordinationsambulanz führen, doch vielleicht etwas ist, wo eben eine Übergriffigkeit dem Kind gegenüber zugrunde liegt. Mhm. Und das muss man dann schon auch, und ich glaube, diese Scheue darf man nicht haben als Behandler, dass man das auch mal anspricht.
Auch im Team, oder?
Auch im Team
im
ärztlichen Team anspricht, aber auch dem Patienten gegenüber anspricht.
Dass und wie man macht fragt, man das?
Naja, dass man fragt, du gibt's irgendjemanden, vor dem du jetzt Angst hast? Gibt's das? Mhm. Ist da gerade jemand? Oder gibt's jemanden, von dem du sagen würdest, der darf jetzt absolut nicht wissen, dass du da bist?
Okay.
Weil du sonst Schwierigkeiten bekommst.
Okay. Ja?
Oder gibt's jemanden, der dir Druck macht?
Ja? Mhm. Jetzt wissen wir, dass leider Gottes proportional zu der Gesamtanzahl von Kindesmisshandlungen respektive kinderschutzrechtlich abweichenden Faktoren es meistens Frauen sind und die Männer weniger Opferzahlen darstellen als die Frauen. Warum ist das so? Warum glauben Sie, ist das? Sprechen die Männer nicht darüber oder weniger darüber, also die Buben und Burschen,
ja,
haben die vielleicht damit ein Thema oder ist es einfach so, dass Gewalt eben vom Stärkeren, nämlich vom männlichen Geschlecht, leichter und schneller auf die Frauen losgeht? Hat man da schon irgendwie so eine Tendenz in Zeiten wie diesen?
Also das eine ist, wer sind die Täter? Also ich glaube schon, dass die sichtbaren Täter, oder das weiß man schon, dass das häufiger eben Männer sind, die sichtbare Täter sind, also auch im Kontext mit familiärer Gewalt, zum Beispiel häuslicher Gewalt.
Ja.
Und ich denke, dass das auch daran liegt, dass Männer viel mehr in der Gesellschaft externalisierend sind und ihre Wut nach außen bringen. Was im Kinderschutz schon auch zu beachten ist, ist, dass es aber auch eine passive Form der Gewalt aus meiner Sicht gibt, wenn in einem Familiensystem der Vater externalisierend gewalttätig ist, aber die Mutter es toleriert oder wegschaut. Und da finde ich, dass man auch die Mütter nicht aus der Pflicht nehmen darf. Und das ist auch etwas, das mittlerweile bei Gerichtsprozessen so gelebt wird und auch so umgesetzt wird.
Das ist bekannt.
Ja.
Also diese Angst vor Konsequenzen, die Frauen bis vor kurzem, also was die Gesamtgeschichte anlangt, natürlich noch toleriert haben, dass der alkoholisierte Vater dann zu Hause eben zu toben begonnen hat.
Ja.
Und man sieht weg und man verschweigt und man schämt sich, respektive weiß nicht, mit wem man sprechen kann und beruhigt das Kind und bindet ihm genauso wie sich selbst die Augen zu.
Ja, Genau. Und das Zweite ist männliche Opfer.
Ja.
Männliche Opfer, zum Beispiel bei der sexualisierten Gewalt, ist es so, dass in einer der letzten Umfragen in etwa 20 bis zu 7% der Männer angegeben haben, in ihrer Kindheit sexualisierte Gewalt erlebt zu haben. Das bedeutet nicht gleich Penetration, aber eine Form der sexuellen Übergriffigkeit. Und ich denke, dass man auch hier in der Situation des Behandlers das ansprechen muss, aktiv ansprechen muss, um eben einen Gesprächsraum zu eröffnen, weil natürlich diese sexualisierte Gewalt, die vielleicht von einem sehr nahestehenden Verwandten, dem Vater, dem Großvater, dem Bruder ausgeübt wurde, dass das noch einmal ein zusätzliches Tabuthema bei einem Kind, bei einem männlichen Kind sozusagen, noch mal zusätzlich darstellen kann.
Wobei das ja jetzt in letzter Zeit immer häufiger auftritt, also immer mehr junge Männer und überhaupt, oder auch 40, 45-jährige Männer, die sagen, sie hatten in ihrer Kindheit, in ihrer Schulzeit allenthalben Übergriffe in der Schule, in der Kirche etc. Also das ist ja etwas, das sehr bekannt ist. Nur die Frage ist vielmehr, wann wir als Gesamtgesellschaft diesen Dialog eröffnen. Ja, wer führt den wie? Weil in dem Moment, wo es mal bei Ihnen landet, Entschuldigung, in der Klinik, ist es meines Erachtens auch viel zu spät. Und wie kann man denn da wirklich Awareness schaffen, auch in der Schule? Wir haben jetzt gehört von Lehrern, die im Turnunterricht, in den Sportvereinen, in der Musikschule, es sind ja die jeweiligen Zentren unzählig. Also wenn ich heute bedenke, wie viele Eltern mit einer höchsten Sorge ihre Kinder in irgendwelche vermeintlich schönen Vereine etc. bringen und dann das Positivste wünschen und dann passiert dort etwas. Aber wie lange dauert denn das von der vom ersten Anzeichen der Täter oder Täterinnen bis zum Aufdecken? Weil manchmal mir kommt vor, das dauert dann oft Jahre.
Ja, und das kann auch tatsächlich Jahre oder Jahrzehnte dauern, wie man auch an großen Outings gesehen hat. Aber ich denke, dass je mehr Transparenz, je mehr Aufklärung gemacht wird, und zwar nicht nur bei den Erwachsenengruppen, sondern auch bei den Kindern, desto effizienter oder desto wahrscheinlicher ist es, dass ein Kind auch sagt, das heißt, das darf man gar nicht und das ist eigentlich verboten.
Ja.
Und das, was wir zum Beispiel im Kinderschutzzentrum Möwe anbieten, sind eben Gruppen, Schulungsgruppen, die in Kindergärten, in Schulen gehen und dort auch bei den Kindern Aufklärungsseminare oder Kurse machen, wo mit sehr gut geschulten Therapeutinnen mit den Kindern auf dieses Thema, was darf denn sein oder wie grenze ich mich ab wann ist etwas nicht mehr erlaubt, das wird kindgerecht mit den Kindern erarbeitet.
Kindgerecht heißt, sie brauchen ganz besondere sprachliche Sensibilität.
Ja.
Sie brauchen nicht, ich will es nicht immer nur, Entschuldigung, bei den Psychologen ansiedeln, sondern braucht es eine wiederum multidisziplinäre Fachschaft. Und Sie haben es gesagt, Dialoge werden eröffnet.
Ja.
Und wenn man heute im Kindergarten und in der Schule ist, dann muss der Dialog automatisch mit dem gesamten Personal erfolgen. Das heißt, da ist es wieder darum geht, Lehrern und Lehrerinnen eine gewisse Sensibilität auch mitzugeben und genau hinzusehen und genau hinzuhören. Leider Gottes sind aber dort genau die Täterinnen und Täter.
Ja, sind dort auch vertreten, aber ich denke, je mehr man darüber spricht, kann vielleicht auch bei einem Menschen, der krank ist und der Täter ist, ein Bewusstsein geschaffen werden. Ich bin krank und ich kann aber auch etwas dagegen machen.
Ja.
Also das bedeutet, ich kann auch therapeutische Schritte oder Therapieschritte in Richtung Therapie setzen und kann mir auch Hilfe holen.
Das wäre sehr schön, wenn diese Selbsterkenntnis rechtzeitig käme. Aber Sie haben schon gesagt, ganz eingangs, es geht um Macht. Und meines Erachtens nach hat der Kinderschutz, der missachtet wird, etwas mit Machtausübung zu tun. Mhm. Und auch mit einem etwaigen Krankheitsbild, gerade wenn es um die Pädophilie geht, wissen wir, es ist eine psychische Erkrankung. Und als solches braucht es auch mal Selbsterkenntnis und dementsprechende Selbstreflexion. Mhm. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir es mal generell in der Gesellschaft etablieren. Was ist denn das? Nicht nur, das ist dieses Schreckliche, wo wir gar nicht hinschauen wollen und sollen wir uns alle nicht vorstellen. Ist ja klar, es geht um die ganz Kleinen. Aber es ist einfach Realität. Ja. Und zwar interfamiliär, wie natürlich auch, wir haben es gesagt, in der Cyberkriminalität, im Darknet etc. Es ist ein riesiges, großes, weltweites Phänomen. Und es wird ganz viele Podcasts brauchen, um diesen wirklichen Problem, also interfamiliäre Gewalt beziehungsweise äußere Gewalt, die über Pädagogen oder eben Machtpersonen ausgeübt wird oder eben im Internet ausgeübt wird. Das ist, sind alle spezielle Themen mit speziellen Expertinnen und Experten. Die Frage ist nur, Frau Professor Falger, Sie haben es gesagt, die Dialogforen werden eröffnet. In welcher Häufigkeit, mit welchem Erfolg?
Ja, ich glaube, dass die Häufigkeit wahrscheinlich immer eine zu geringe ist, ja. weil man hier noch keine endgültige Lösung oder keinen Abschluss oder kein befriedigendes Endstatement dazu finden wird können jetzt.
Ja.
Es ist ein Weg. Ich glaube, dass man nie genug dazu tun kann, nie genug an Aufklärung, an Transparenz, an Bewusstmachen von der Unrichtigkeit der Handlung.
Ja.
Und ich denke, diesen Weg müssen wir einfach weitergehen. Ja.
Wissen Sie, ich denke mir heute hier sitzend, im Jänner 2023, wir sprechen von einer Steigerung der psychischen Erkrankungen bei den Kleinen und Kleinsten. Mhm. Das werden alles mal Eltern. Wo geht diese Thematik hin?
Ja.
Und ich glaube, gerade heute, es ist gerade wirklich 11:55, dass wir auf dieses Thema ganz besonders hinschauen dürfen und uns fragen, auch im Verständnis der kranken Menschen, dass man nicht nur so aburteilt, sondern dass man wirklich sagt, welche Möglichkeiten gibt es, einerseits das aufzudecken, andererseits es behandeln zu lassen und auch die Infrastrukturen zu haben für all die Betroffenen. Mhm. Mhm. Ja, ja, es braucht viele Möwen, nicht nur eine.
Ja, so ist es.
Es braucht einen ganzen Möwenschwarm. Ja, was gibt's denn noch zu sagen? Was liegt Ihnen besonders am Herzen, den unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitzugeben? Worauf achten, wenn Sie jetzt, ich weiß es nicht, im Freundeskreis etwas sehen? Ab wann sollte man wirklich genau hinschauen?
Ich denke, das, was wichtig ist, ist, dass man so etwas wie Zivilcourage zeigt.
Ja.
Und wenn man, und das ist etwas, das gut nachvollziehbar ist, dass man anonym bleiben möchte oder dass man nicht als Verräter oder Ausplauderer oder was auch immer oder
falsche Sachen in die Welt bringen.
Ja, ganz genau. Ja. Ja, Geschichten in die Welt setzen sozusagen oder jemanden verraten. Dann gibt es immer die Möglichkeit, dass man bei der Jugendhilfe anruft und auch dort anonym sagt, mir ist das und das aufgefallen, ich habe Sorge, das.
Ja.
Und man kann da schon sicher sein, dass zumindest genauer hingeschaut wird, dass ein Besuch stattfindet.
Ja.
Und das sind mal so die ersten Schritte. Also das bedeutet, ich glaube, es ist immer leicht zu sagen, die Politik soll oder die Gesellschaft soll. Ich glaube, jeder Einzelne von uns soll. Und bei allem Verständnis, und das kann man wirklich gut nachvollziehen, dass man sagen möchte, ich möchte jetzt niemanden verraten oder reinreiten oder was auch immer, dass man da auch tatsächlich anonym Unterstützung und Hilfe erfahren kann. Und man kann auch, wenn man unsicher ist, bei einer Kinderschutz-Hotline anrufen und sagen, ich habe einen Verdacht, was soll ich denn jetzt machen? selbst als in einem Beruf seiend, mit Kindern arbeitend, Lehrer, Kindergärtner, Ärzte, auch die können anrufen bei Kinderschutzorganisationen und sagen, ich habe jetzt einen Fall oder einen Verdacht oder ich habe was gehört, mir wurde was gesagt, was soll ich denn jetzt machen? Also Hilflosigkeit nie stehen lassen, sonst entsteht ja genau das, wo wir drinnen sind, nämlich in einer Opferhilflosigkeit, die wir ja nicht wollen und die wir in eine Stärkung umwandeln wollen.
Um dementsprechende Resilienz in ganzen Gesellschaften aufzubauen.
Ja.
Ja. Sie haben es jetzt gesagt, meine Lieben, wir haben in den Shownotes dann selbstverständlich sämtliche Hotline-Nummern und Internetadressen. Ich kann euch nur bitten, bleibt achtsam und schaut genau hin. Die Kleinen signalisieren sehr oft auf sehr eigene Art und Weise, sei es jetzt Kinderzeichnungen betreffend oder Aussagen oder besondere Zuneigung, die sie ganz schnell, ohne jemanden zu kennen, äußern. All das sind Themen, denen wir in How to Baby uns näher widmen wollen. Und die nächsten Podcasts gehen auch noch um dieses wichtige Thema Kinderschutz. Wir hoffen, euch auch dann über die Cyber-Späße dieser Menschheit Bescheid geben zu dürfen mit Expertinnen und Experten. Ich sage danke, dass ihr heute in diesem ernsten Thema wieder bei uns wart. Danke für eure Treue und auch Ihnen, liebe Frau Professor Falker, herzlichen Dank für dieses Einweisen einmal in den wichtigen Bereich Kinderschutz. Wir können es nicht häufig genug diskutieren aus meiner Sicht. Danke. Danke. Ja, und ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Und wenn ihr in der Zwischenzeit Ideen, Anregungen oder auch Sorgen habt, bitte unter How to Baby Podcast auf Instagram mir einfach anschreiben. Das hat ganz gut funktioniert in der letzten Zeit, oder auch auf howtobaby.info und schreibt mich direkt persönlich an. Eure Petra, alles, alles Gute, Baba.